Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ich finde es herrlich heute Morgen. Es ist so ein richtiger Sonnensonntag. Die Sonne wärmt nicht nur die Natur, sondern ich finde, durch die Fenster hier scheint es einfach wunderbar hell in diesen Gottesdienstraum. Und Gott will auch nicht nur die Natur erhellen und erwärmen, sondern heute Morgen auch unsere Herzen. Und ich möchte euch einladen, das auch zuzulassen, dass Gott heute Morgen ganz besonders in euer Leben tritt. Heute Morgen haben wir einen Gottesdienst mit Familienzeit. Wir werden als Gottes große Familie, kleine und große Leute, alte und jungen, einen Teil dieses Gottesdienstes gemeinsam feiern. Gott anbeten und loben, sowie voneinander hören und lernen. Und wenn ihr euch umguckt heute Morgen in dem Gottesdienstraum, sehen wir, dass Gottes Familie vielfältig und bunt ist. Sie kennt keine Grenzen und es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Und als ich mich heute Morgen noch ein bisschen umgeguckt habe, war ich wieder mal überrascht, dass ich so viele Gesichter gesehen habe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und wo ich weiß, dass diese von weit angereist sind. Aus dem Süden von Deutschland, aber auch von ganz, ganz weit her. Und ich glaube, die den weitesten Weg auf sich hatte, ist Esther Neufeld, unsere Missionspatin, die aus Ecuador kommt. Und Esther, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Wo? Ah, da. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du auch da bist und mit uns als Familie Gottes weltweit, weltüberspannt diesen Gottesdienst auch feiern willst. Ja, und so sind heute Morgen auch bei dieser Familienzeit die Kinder des Kindergottesdienstes unter uns, aber auch die vom BU, vom Teenkreis. Also wir sind heute richtig bunt und vielfältig. Und den ersten Teil werden die Kindergottesdienstkinder auch mit uns verbringen bis zur Anbetungs- und Lobpreiszeit. Und sie werden uns ein bisschen davon berichten, was sie am letzten Wochenende erlebt haben. Sie waren nämlich auf dem Wartenberg. Und wenn ich Wartenberg sage, dann wissen die Kinder immer, das ist ein ganz besonderes Ereignis einmal im Jahr. Denn dort findet die Kindergottesdienstfreizeit statt. Und ja, was die Kinder dort erlebt haben, die Jungen und Mädchen und ihre Mitarbeiter, davon wollen sie uns gleich berichten. Doch wir wollen zunächst gemeinsam singen, und zwar das Lied »Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg«. Und dieses Lied war auch das Freizeitlied der Kinder und ich denke, die werden gleich ganz, ganz tüchtig und laut mit uns singen.
Durch das Dunkel geht. Dein
das Geheimnis von dem roten Faden. So lautete das Thema der diesjährigen KIGO-Freizeit. Und ich ahne schon, dass euer Thema, glaube ich, nicht etwas mit diesem roten Faden zu tun hat, den ich am Wochenende in meiner Jackentasche gefunden habe. Ich glaube auch nicht, dass der rote Faden gemeint ist, der sich heute Morgen hier in der Deko versteckt. Vermutlich geht es um einen ganz, ganz anderen roten Faden. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Wer lüftet uns denn das Geheimnis von dem roten Faden?
Ja, das Geheimnis um den roten Faden. Man braucht immer Spannung, um Kinder einzuladen. Das lüften wir aber erst gleich. Erst sage ich was zur Freizeit. Also, es waren insgesamt 37 Kinder und 11 Mitarbeiter, die sich am letzten Wochenende auf dem Wartenberg getroffen haben. Ja, also das Haus war restlos ausgebucht. Der Wartenberg, oder das ist ein Freizeitheim, was dem Bund, dem FEG-Bund gehört. Es liegt wunderbar mitten im Wald. Die Kinder können prima spielen. Ein Spielplatz ist da, Fußballplatz, ganz wichtig. Und ja, wie jedes Jahr, immer ein Erfolg. Es war ausgebucht. Und an dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, wenn die Kinder so begeistert erzählt haben zu Hause vom Wartenberg, dann könnt ihr sie gleich zum 12.06. einladen. Da findet nämlich der Kreiskindertag wieder auf dem Wartenberg statt. Das ist ein Tag für alle Kindergottesdienstgruppen in dem Kreis, zu dem unsere FEG auch gehört. Sind in der Regel um die 100 Kinder da. Wir bieten ein tolles Programm. Ihr könnt euch bei mir, Claudia oder auch Thilo anmelden. Okay, so jetzt möchte ich keine lahme Präsentation bieten, sondern ich wollte die Kinder selber zu Wort kommen lassen, wie das denn so war mit dem roten Faden und was wir so gemacht haben. Und es haben sich zwei ganz Mutige bereit erklärt. Das ist der Jan Bieberstein und Marlina. Die kommen mal bitte nach vorne. Und der Elias natürlich auch. Hier. Okay, also das Geheimnis um den roten Faden. Wir machen mal das nächste Bild. Ah nee, ich mach das. Hallo. Ja, es funktioniert. Wunderbar. Also, der erste Abend, der Freitagabend, alle hatten die Betten bezogen und dann gab es den ersten Spieleabend. Ja, was haben denn Lea und Hanna da in der Hand? Und wo haben die das her? Ist das da ein roter Faden, Marlina?
Also, das ist ein Spieleabend, das am roten Faden hangen da halt so mehrere Bilder und zu jedem Bild gab es halt eine Geschichte und gerade haben die halt die 10 Gebote in der Hand.
Genau, und dann gab es ein Spiel dazu, ne? Also, es ging um das Alte Testament, wir haben halt den roten Faden in der Bibel gesucht und am ersten Abend ging es ums Alte Testament. Ein Faden hing da im Gruppenraum und dann ging es von einer Geschichte zur anderen weiter.
Oh, nee, das waren zwei.
Jo, das wollte ich. Ja, sieht lustig aus, ne? Also, da fragt man sich, was soll das denn wohl für eine Geschichte sein? Da gibt es einen weiblichen Pharao und einen Kapitän in der Burka. Was für eine biblische Geschichte steckt dahinter? Ne? So, Jan, was weißt du noch, was das für eine Geschichte war?
Es war die Geschichte von der Schöpfung, wo Gott ganz viele unterschiedliche Menschen gemacht hat.
Genau, und genauso unterschiedlich habt ihr euch auch verkleidet. Prima. So, das war die Kreativität unserer Mitarbeiterin. Die hat die Punkte mit einem roten Faden dargestellt, der immer länger wuchs. Je mehr Punkte, desto tiefer kam der Faden. Alle haben gut geschlafen. Am nächsten Tag, am Samstagmorgen, gab es im üblichen KIGO-Format mit Plenum und Hirtengruppen das Thema kreative Bibelkunde. Kreativ war es und Bibelkunde auf jeden Fall. Wir haben uns gefragt oder den Kindern erzählt, wie entstand die Bibel, wer kam auf die Idee, wann ist sie entstanden, wie wurde sie geschrieben und auch, wie finde ich mich zurecht in der Bibel, wie finde ich da einen Bibelvers. Das war gar nicht so einfach. Tja, und wer war das, Marlina? Hast du eine Idee?
Nomaden.
das war Nummer und die hatten sich überlegt, man kann es doch irgendwann mal aufschreiben, immer erzählen. Irgendwann merkt man sich die Geschichten ja nicht, dann kann man sie ja auch mal aufschreiben.
Ja, genau. Also zuerst hat man sich das immer erzählt, ne? Und dann später mal aufgeschrieben. Genau. Ja, also wir haben kennengelernt, dass insgesamt 40 Autoren an der Bibel geschrieben haben und oh Wunder, keiner hat das Thema verfehlt, die haben alle haben sich nicht widersprochen, Gott hat seinen Segen dazu gegeben, dass das eine runde Sache wurde mit der Bibel. Ja, und dann ging es in die Hirtengruppen nach dem Plenum und da mussten die richtig viel arbeiten, die Kinder, und suchen. Ja, Jan, konntest du vorher schon allein einen Bibelvers in der Bibel finden?
Nein, konnte ich noch nicht, aber jetzt kann ich.
Oh, super! Ja, das muss man erstmal nachmachen, ne? Also, mir hat auch einer gesagt, er sagte, das war ja ziemlich anstrengend heute Vormittag, aber es hat sich gelohnt. Also, stramme Schule bei uns. Also, ja, noch ein Bild, wie gesucht wurde in der Bibel. Haben ganz viele Spiele auch dazu gemacht, also war nicht nur bloße Theorie. Ja, jetzt noch ein Wort zum Wetter. Es war ja wirklich schlechtes Wetter am Freitag und am Samstagvormittag auch noch. Samstagmorgen war das den Kindern egal, Jacke an, raus in die Matsche, Fußball gespielt, platschnass zurückgekommen. So, aber naja, wir haben bislang jedes Jahr gutes Wetter gehabt und ich dachte, Mensch, wie ist das denn jetzt? Jetzt müssen wir das ganze Nachmittagsprogramm umplanen. Aber nein, pünktlich zum Mittagessen hörte das mit dem Regen auf. Und obwohl der Regen aufhörte, haben wir trotzdem eine Arche gebaut am Nachmittag. So, und die Marlina erklärt uns mal, wie das Archebauspiel ging. Ganz kurz, okay?
Also es gab so Ausweise, zum Beispiel, da war ein Jäger drauf oder ein Zimmermann oder ein Bauer. Und es gibt auch einen Konstrukteur und die verschiedenen Ausweise konnten halt Holz, Wasser, Stroh und so holen. Und wenn man das alles geholt hat, dann konnte man sich Tiere oder Teile von der Arche holen.
Genau, man musste handeln, ne? Und genau, also ihr wisst jetzt, wie es geht. Die Kinder mussten ganz viel rennen und hin und her flitzen und eine Arche zusammenbauen und die Tiere holen und Menschen sogar auch. Ja, und dazu haben wir einen kleinen Film. Den sehen wir jetzt mal. Ja, es war recht hektisch. Die Kinder mussten rennen. Wir wollten die ja müde kriegen. Aber es ist fast ein Wunder, dass da kein Frontalzusammenstoß passiert ist, wie ihr seht. In Wirklichkeit ein bisschen langsamer. Okay. Wieder die Präsentation. So sah sie aus, die Arche, aus Pappe zusammengeklebt, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und der Alex natürlich, den wollte ich auch nicht. So. Ja, aber das war noch längst nicht alles. Wenn das Wetter schon mal gut ist, haben wir mal schnell noch ein paar Workshops gemacht am Nachmittag. Hier sehen wir die Jungs beim Bogenbasten aus Kunststoffpanzerrohren im Elektrobereich. Die haben eine prima Elastizität, konnten ganz weit schießen. Wir hatten aber noch mehr Workshops und der Jan verrät uns mal, was er gemacht hat und was ihm gefallen hat.
Also ich hatte Schnitzen und Seilbahn bauen und mir hat es gut gefallen.
Also Seilbahn bauen, die sind mit einem Seil durch den Wald, mit so einer Bahn durch den Wald gefahren, richtig, ne? Das war prima. Ja, dann gab es auch noch Workshops wie Nagelbilder machen und Theaterworkshop gab es auch und Schnitzen und Seilbahn, genau. Und man hat richtig gute Laune dabei gekriegt. So, und jetzt kam der Samstagabend. Da haben wir Spiele zum Neuen Testament gemacht. Ja, Elias, was haben die denn mit dir gemacht da?
Also, ich war der gelähmte Mann und die haben mich durch den ganzen Raum getragen.
Okay. So war das. Hat er schon alles verraten. Die Geschichte vom gelähmten Mann. Was soll man mehr sagen? Ja, ganz obligatorisch für den Wartenberg ist natürlich ein Lagerfeuer mit Stockbrot und anschließender Nachtwanderung gab es auch in diesem Jahr. So. Ja, am nächsten Sonntag, alle waren noch ein bisschen müder wie sonst, da gingen wir auf Schatzsuche im Plenum und dann haben die Kinder tatsächlich bei den Mitarbeitern im Bett 2 Schätze gefunden. Na sowas. Tja, wer will von euch beiden? Malina, okay, was war denn in diesen beiden Schatzkisten drin?
Also in der ersten, in der Holztruhe, da war eine Bibel und 3 Ws drin. Und in der anderen war Gold und Schmuck drin. Genau.
3 Ws waren da drin, richtig. Und die standen? 3 Ws waren in der Bibelschatzkiste drin. Die standen für, dass die Bibel unser Schatz ist, weil sie ist wertvoll, wichtig und wahr. Diese 3 Ws wollten wir den Kindern mitgeben, dass sie entdecken, dieser rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, der hat auch was mit mir zu tun. Gott hat sein Volk immer wieder gerettet, immer wieder vergeben. Er hat Jesus geschenkt, er hat Vergebung der Sünden geschenkt. Und das sollten die Kinder kennenlernen und merken, wenn ich in der Bibel lese, dann ist das für mich persönlich auch was Wichtiges. So, jetzt kommt das letzte Bild. Ups, die Feuerwehr. Was hat die denn da gemacht, Jan?
Also, der Theaterworkshop hat da noch ein Theaterstück vorgeführt.
Jo, genau. Also, es war zum Glück kein Noteinsatz bei uns. Die Theater-Workshop-Gruppe hat ein tolles Anspiel gemacht zum Thema, ja, hat die Bibel was mit mir persönlich zu tun? Wie kriegen wir das übertragen auf unser Leben? Und das Anspiel, das haben die selber geschrieben oder die Lea zusammen mit ihrer Kollegin. Und davon wollen wir jetzt mal kurz was sehen. Also keine Angst, jetzt kommt ein Feuerwehrmann und es geht los.
Guten Tag, Notruf Zentrale Himmel, wie kann ich Ihnen helfen?
Mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe eine 5 geschrieben in Mathe und jetzt bin ich traurig. Meine Eltern sind aufgebracht, was soll ich jetzt machen?
Nun, mein Kind, ich glaube, ich habe genau das Richtige, was dir helfen wird.
Warte kurz, ein neuer Anruf.
Guten Tag.
Immer diese Streiche.
Also, kommen wir dir zurück. Nun, mein Kind, ich glaube, ich habe genau das Richtige, was dir helfen wird. Hör gut zu. Sei nicht bestürzt und habe keine Angst. Vertrau Gott und vertrau mir. Weißt du, wer das gesagt hat?
Nein, Jesus?
Genau, das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Und genau das gilt auch für dich.
Also ist es nicht schlimm, dass ich die Arbeit verhauen habe, weil ich etwas viel Wertvolleres habe, das ewige Leben.
Das hast du gut verstanden. Warte kurz. Genau das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Achso, das hast du gut verstanden, aber lernen sollst du trotzdem.
Versprochen, auf Wiederhören.
Guten Tag, hier spricht die Notrufzentrale Himmel. Wie kann ich Ihnen helfen?
Mir ist heute mein Hund Bruno weggelaufen und ich kann ihn nirgends finden. Was soll ich denn machen? Sie müssen mir helfen.
Ich glaube, ich habe da was für dich, was super ist. Pass gut auf. Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn. Er selbst wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten.
Die Bibelstelle ist total schön. Wo steht sie?
In Psalm 55, Vers 23. Rede mit Gott und sag ihm, was dich belastet. Ich verspreche dir, er ist bei dir und wird dir helfen, auf eine ganz tolle Weise.
Und auf welche Weise wird er mir helfen?
Das kann ich dir nicht sagen, denn Gottes Pläne übersteigen den Verstand des Menschen.
Dann werde ich mit Gott reden und mich überraschen lassen. Danke für deine Hilfe.
Ja, Gottes Gemeinde ist vielfältig und bunt und ich danke euch Kindern ganz herzlich, dass ihr uns einen so lebhaften Einblick in eure Freizeit gegeben habt und in das Thema, was ihr dort behandelt habt. Und ich denke, uns als Gemeinde ist klar geworden, dass Gott einen roten Faden schon ganz früh im Leben eines Menschen beginnen kann, nämlich bei den Kindern. Und dass dieser rote Faden sich weiterziehen kann über ja, den biblischen Unterricht, über den Teenkreis, Crossover, bis nachher zu den jungen Erwachsenen oder den jungen Menschen, die dann in das Studium gehen, die Studentenmissionen weiter und weiter. Und ich bin darüber froh, dass Gott das so macht und dass sich immer wieder ein roter Faden finden lässt. Und jetzt möchte ich das Lobpreis- und Anbetungsteam nach vorne bringen. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises haben. Diese endet mit zwei Gebeten und mit einem gemeinsamen Vater unser, was wir dann als Gemeinde sprechen wollen.
Arne. Ja, wunderbar. Arne macht's vor. Jetzt kommt so der Teil, wo ich mich bei den Kindern immer total unbeliebt mache im Kindergottesdienst, weil ich sage, die Erwachsenen stehen immer auf zum Singen. Also super, dass ihr das macht. Wir wollen auch ein bisschen Bewegung machen. Kann sich vielleicht so ein oder zwei von den Kindern mit nach vorne stellen?
Ah, wer traut sich?
Ihr traut euch. Du wolltest es überlegen. Du warst gerade schon vorne, Gemeinde. Gut, wir schaffen. Also super, das finde ich toll. Aber nicht ganz alleine, oder? Stell dich zu Markus, der beschützt dich. Okay, Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte.
Wir wollen dir begegnen. Jesus, wir heißen dich willkommen.
immer so die typische Bewegung, wenn wir mit dem Lied fertig sind, plumps. Und dann heißt es immer, ihr müsst noch mal aufstehen. Und das macht ihr jetzt auch, ne? Oh, genau. Mercy is falling. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben.
Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir hier als gesamte Gemeindefamilie Gottesdienst mit dir feiern dürfen, dass wir dich loben dürfen, dich anbeten dürfen. Und ich danke dir, dass du ja, uns so wunderbar zusammengestellt hast. Und du siehst auch, dass ja, immer wieder neu Mitarbeiter auch gesucht werden, die bereit sind, sich in die junge Generation zu investieren, und möchte dich darum deinen Segen bitten, dass du ja, Menschen hier in der Gemeinde neu bewegst, neu anrührst, sie ihnen aufs Herz legst, sich auch im neuen Schuljahr in die junge Generation, in die Kinder, in die Teens, im BU zu investieren. Danke, dass ja, dir die junge Generation so wichtig ist und du dich danach sehnst, dass sie dich kennenlernen, mit dir zusammenleben, von dir geprägt werden und deine Liebe und dein Wort in ihrem Umfeld weitergeben können. Hab dir Dank dafür.
Ja, Vater, ich danke dir für diesen Einstieg heute Morgen in diesen Gottesdienst. Und ich merke so, dass du mich einfach beschämt hast heute Morgen. Wir Erwachsenen sind manchmal so kopfgesteuert und vergessen unser Herz dabei. Und ja, dass diese Lebendigkeit, die Freude und die Lebhaftigkeit der Kinder, die hat mir heute Morgen das Herz geöffnet. Und das ist das, was du willst. Du möchtest, dass wir lebendig unseren Glauben leben, lebendig sind in dieser Welt und dein Reich bauen. Und ich danke dir, dass du das heute Morgen wieder in dieser gemeinsamen Zeit ja mir ganz deutlich gemacht hast. Vater, wir wissen aber auch um Menschen, denen es momentan nicht so gut geht, die Probleme haben finanzieller Natur, die krank sind. Und wir haben sehr viele kranke Menschen in unserer Gemeinde. Und wir möchten dich für sie bitten, dass du ihnen ganz nah bist, aber dass du ihnen auch als Arzt begegnest. Du hast gesagt, dass du heil machen kannst an Leib und an Seele. Und darauf vertrauen wir und wir bitten dich, dass du ihnen beistehst und auch in ihrem Leben der rote Faden bist, an dem sie sich halten können. Vater, wir bitten dich für Politiker und Regierende auf dieser Welt. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten, in den Medien, ja, wo Krieg, Unfrieden ist, wo Menschen auf der Flucht sind, die verfolgt werden, alles hinter sich lassen müssen. Vater, da ist so eine große Not und uns fehlt manchmal wirklich die Worte dazu. Gib, dass wir diese Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Gib, dass wir recht handeln und öffne unser Herz für diese Not. Vater, ich danke dir, dass wir dir alles sagen dürfen. So wie die Kinder das im Anspiel auch getan haben. Für dich ist nichts zu groß und nichts zu klein. Wir dürfen zu dir kommen und dich bitten. Und so wollen wir dir unsere persönlichen Bitten in das Gebet legen und in das Gebet zusammenfassen, das du uns gegeben hast. Vater, ja, hier endet die gemeinsame Zeit mit den Kindern vom Kindergottesdienst. Und es ist gute Tradition, dass wir die Kinder immer mit einem Segenslied entlassen, ihnen Gottes Segen zu sprechen. Und ich möchte die Kinder bitten, den Erwachsenen die Chance zu geben, die ersten Töne zu singen. Und dann dürft ihr gleich losstarten in eure Gruppen. Und die Menschen, die an den Außenseiten sitzen, dass sie vielleicht so eine Brücke bilden und dass die Kinder durch diese Brücke, durch diese Segensbrücke dann in ihre Gruppen ausziehen können.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist und lasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden
Ja, auch uns Erwachsene begleitet seit ein paar Wochen im Gottesdienst, so finde ich, ein roter Faden. Es ist die Predigtreihe zu den einzelnen Kapiteln des Römerbriefes. Ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich hatte ich bislang beim Lesen des Römerbriefes immer sehr große Probleme. Ich habe mich schwer getan damit. Die langen, teilweise sehr verschachtelten Sätze, die zwar logisch konstruiert sind, für mich als Frau manchmal schwer zu verstehen, ja, waren für mich das Erkennungszeichen, der rote Faden des Römerbriefes. Aber so richtig wohl habe ich mich mit diesem Brief nie einfinden können. Also ich habe mich da mal wirklich sehr schwer getan. Es mangelte wirklich an Verständnis. Und so bin ich froh, dass wir jetzt den Römerbrief wirklich als Predigtreihe haben und unsere Pastoren uns ein Stück für Stück mitnehmen, um uns dieses Verständnis zu erschließen. Ja, und heute wird dieser rote Faden weitergesponnen. Und deshalb seht ihr auch diesen roten Faden auf eurem Gottesdienstmanuskript. Heute ist das 6. Kapitel dran, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte diese Verse lesen in der Übersetzung der Guten Nachricht, so wie es auch auf eurem Gottesdienstmanuskript abgedruckt ist. Das Thema lautet: Das neue Leben glauben. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns auch ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott.
Liebe Gemeinde, wir haben uns schon einiges angesehen im Römerbrief, haben wir eben auch nochmal wahrgenommen und den roten Faden, den führen wir heute fort mit diesem Predigttext. Und wir haben eben ein ganz wichtiges Lied gesungen: Wir wollen sehen, wie du wirklich bist, komm in deiner Kraft und deiner Macht. Wir sollen sehen, wie du wirklich bist, komm in deiner Kraft und in deiner Macht. Und genau um diese Frage oder um diese Sehnsucht geht es in diesem 6. Kapitel des Römerbriefes. Die Kapitel 6 bis 8 bilden eine Einheit im Römerbrief. In den ersten Kapiteln wurde die Bedeutung Jesu dargestellt und von Paulus ausgeführt, was es mit der Versöhnung mit Gott auf sich hat. Und ganz grundlegend sagt Paulus, jeder Mensch ist durch seine Verfehlung, durch das, was er im Leben falsch macht, durch das also, was die Bibel Sünde nennt, von Gott getrennt. Und diese Gemeinschaft wiederherzustellen, ist dem Menschen von sich aus völlig unmöglich. Das muss Jesus Christus tun und das hat er getan am Kreuz, an dem er für uns gestorben ist. Gestorben zur Vergebung der Sünden, eine zentrale Aussage der Bibel und ein fundamentaler Glaubenssatz. Und sehr viele Menschen und ihr vielleicht auch sagt, genau das glaube ich. Jesus Christus ist der, der mir die Gemeinschaft mit dem Vater schafft. Er ist der, der mich wieder zurückbringt in diese Gemeinschaft, die ich ersehne, bei Gott zu sein. Er wirkt es, dass ich, wie die Kinder uns das eben gezeigt haben, all meine Anliegen zu ihm bringen können und mein ganzes Leben ihm anbefehlen darf. Nun hat diese Gemeinschaft mit Jesus Christus einen ganz besonderen Kern oder eine zentrale Aussage und die möchte ich euch gern darstellen. Paulus sagt, mit dem Leben mit Jesus Christus ist es wie mit dem Traubensaft. im übertragenen Sinne. Der Traubensaft steht uns für die Gnade Gottes, von der Paulus in diesen ersten Kapiteln des Römerbriefes immer gesprochen hat. Die Gnade Gottes, die zeigt sich in dem Blut, das Jesus Christus für uns vergossen hat. Dieses Ritual oder dieses Bild, das ist uns vertraut aus dem Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl zur Erinnerung daran, dass Jesus Christus gestorben ist und wir Frieden mit Gott haben. Das ist also die zentrale Aussage, die Paulus in den ersten 5 Kapiteln des Römerbriefes dargestellt hat. Und es ist großartig, von dieser Gnade zu trinken. Und irgendwie kann man davon nicht genug kriegen. Paulus sagt, so ist das Leben mit Gott. Ihr seid gerettet, ihr gehört zu ihm allein aus Gnade, ohne eigenes Dazutun. Aber aus dieser Kernaussage entsteht eine Frage, die damals auftauchte und die auch sehr viele Menschen heute beschäftigt, auch sehr viele Christen. Ich muss mal gerade so machen, ich weiß nicht, ob ich da so einen Schnäuzer habe. Also, eine Frage, die ganz viele beschäftigt, damals und heute, ist, ja, wenn das so ist, wenn wir wirklich aus der Gnade, also aus dem freiwilligen Zuspruch Gottes leben, der sagt, alle deine Schuld ist dir vergeben und du gehörst ganz sicher zum Vater dazu im Glauben an Jesus Christus. Wenn das so ist, sagen die Leute, dann verhält es sich ja mit der Sünde so, dass die gar nicht so schlimm ist. Die ist gar nicht schwarz, die ist doch ganz klar. Dann sagen die Leute, wenn es doch mit der Gnade so sich verhält, dass uns alle Schuld vergeben wird, dann lass uns doch so einen richtig starken Schluck von der Sünde nehmen. Ziehen wir uns die Sünde rein. Schlürfen wir das Unrecht in uns ein. Und danach nochmal ein bisschen Gnade. Das Bild verdeutlicht euch, worum es im Römerbrief in diesem 6. bis 8. Kapitel geht. Der Vorwurf, von dem wir hier lesen, ist der, den ich euch gezeigt habe. Die Menschen damals sagten, vor allem die jüdisch glaubenden Menschen, sagten, das ist eine unfassbare Botschaft, eine ganz negative Botschaft, denn der Wille Gottes, das Gebot, das Gesetz Gottes, wird mit dieser Botschaft der Gnade außer Kraft gesetzt. Dann tut ja am Ende jeder das, was er will. Das lesen wir in dem Vers 1. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Schlürfen wir die Sünde so richtig in uns rein und danach noch ein bisschen Gnade und immer mehr davon? Für Paulus ist das die pure Blasphemie. Er ist völlig unverstanden gewesen in dem, was er zum Ausdruck bringen wollte, was Jesus Christus durch seinen Tod für uns getan hat. Deine Botschaft, das war der Vorwurf damaliger Zeit, deine Botschaft, Paulus, von der Gnade Gottes fehlt jedes Maß. Es fehlt ihm der Zaun, es fehlt ihm der Anspruch des Gesetzes, es fehlt ihm die Ordnung und damit fehlt diesem Glauben an Jesus Christus auch jegliche Kraft. Denn wenn im Erlösungswerk alles schon erledigt ist, dann lass uns doch leben, wie wir wollen. Jetzt erst recht. Je mehr Gnade, desto lockerer. Paulus' Botschaft, so sagen seine Kritiker, provoziert das geradewegs. Je mehr Gnade, desto lockerer. Die Gebote werden in den Wind geschlagen. Und sie setzen noch eins drauf. Paulus, deine Botschaft ermuntert geradewegs zum Sündigen, damit die Gnade sich noch mehr entfalten kann. Und tatsächlich, der ein und andere denkt so. Außenstehende, die den Glauben an Jesus Christus nicht haben, ohnehin, aber auch mancher Christ hat sich in der Vergangenheit, auch ihr vielleicht als Hörer, in den ersten Kapiteln des Römerbriefes diese Frage gestellt. Ja, wenn das doch so ist, wenn alles vergeben ist am Kreuz und alles wirklich reine Gnade ist, ja, dann müssen wir es doch mit den Geboten Gottes gar nicht mehr so genau nehmen. So denken nicht nur junge Menschen, sondern so denken auch erfahrene Christen. Und deswegen ist dieses 6. bis 8. sind diese 6 Kapitel, diese 3 sehr wesentlich für uns. Die Konsequenz, sagt Paulus, ist grundverkehrt, die da gezogen wird. Wer so denkt, hat den Glauben an Jesus Christus nicht verstanden. Paulus sagt, wer so denkt, hat von der Gnade tatsächlich noch überhaupt nie getrunken. Denn in ihm lebt nichts von dieser Kraft der Vergebung. In ihm lebt nichts von der Kraft der Dankbarkeit und von der Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Glaube an Jesus ist nicht nur eine Idee vom neuen Leben, sondern dieser Glaube bedeutet tatsächlich eine neue Wirklichkeit. Die Gnade Gottes ist eine geschehene Tat an uns. Vers 3. Ihr müsst euch doch, schreibt Paulus, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Da ist was passiert. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Nicht so lange her, da hatten wir hier eine Taufe. Menschen werden ganz und gar ins Wasser versenkt und getauft. Und das ist das Bild, das Paulus hier aufgreift. Er sagt, wir sind doch hineingetaucht in diesen Christus und sind dort mit ihm gestorben. Das alte Leben ist begraben. Etwas Neues hat angefangen. Und das ist für Paulus nicht nur nette Rhetorik, das sagt man so, sondern es ist eine Tatsache. Aber wie finden wir Anschluss zu dieser Tatsache? Ihr seid der Sünde gegenüber tot und ihr könnt daher unmöglich in ihr leben. Natürlich oder selbstverständlich ist dieses ihr könnt gar nicht mehr sündigen keine faktische Unmöglichkeit. Denn jeder von uns, das wird dann in Kapitel 7 des Römerbriefes ausgeführt, weiß um diese Wirklichkeit. Wir sind getauft, du bist getauft, ich bin getauft und dennoch kann ich natürlich sündigen. Ich kann jetzt gleich im Foyer irgendeinem sowas richtig deftig Hässliches drücken. Natürlich kann ich das. Wir können sehr unfair miteinander umgehen, auch wenn wir Christen sind. Wir können weiterhin lügen. Wir können weiterhin das erste Gebot missachten. Ich bin der Herr, der Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Mir kann Geld, Ansehen, Ruhm viel wichtiger werden als Gott. Natürlich kann ich das. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Natürlich. Jedem von uns ist es möglich zu sündigen. Was meint also der Paulus, wenn er sagt, wenn ihr mit Christus gestorben seid, dann seid ihr tot für die Sünde, denn ihr seid ja in seinen Tod hineingetauft. Ich komme nochmal zu meinem Bild zurück. Das war also die Sünde und die Frage ist, was hat sich denn jetzt verändert im Leben mit Jesus Christus? Und was die Bibel nicht beschreibt, ist, dass es ein ständiges Wechselspiel ist zwischen hiervon ein Schluck und davon ein Schluck, davon und davon. Paulus sagt, so sieht das Leben des Christen nicht aus. Aber vielfach leben wir auch als Christen dieser Art. Weshalb ist das so? Meine These ist, es ist deswegen so, weil wir das Evangelium, die pure Gnade Gottes, noch nicht wirklich inhaliert, eingenommen, eingesogen, aufgesaugt haben. Und deswegen kann man von dieser Gnade Gottes und dem Zuspruch der ersten Kapitel des Römerbriefes gar nicht genug trinken und hören. Dem einen und anderen war das schon ein bisschen viel in diesen ersten Kapiteln des Römerbriefs. Da ging es ja immer nur um Gnade, nur um Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit. Und die Welt ist in Ordnung, Christus hat dir vergeben. Manchen war das schon zu viel. So einfach kann es doch nicht sein, oder? Nun, der Punkt ist folgendes. Wenn dies die Sünde ist, dann kommt in mein Leben, das von Schuld immer wieder gezeichnet ist, die Gnade Gottes hinein. Und was passiert? Die Moleküle, jetzt ein bisschen Physik, mischen sich. Das klare Wasser, ich muss jetzt klares Wasser nehmen, sonst funktioniert das Bild nicht. Aber ihr wisst, klar steht eigentlich für dunkel, nämlich für Sünde. Ihr habt's, super. Da hinein kommt durch das Opfer Jesu für uns die Gnade. Und das heißt, die Moleküle von Saft und Wasser verbinden sich. Und sie sind in diesem Augenblick nicht mehr auseinander zu dividieren. Und diese Tatsache, die will von uns verinnerlicht werden. Das, sagt Paulus, soll euch immer vor Augen stehen. So wie ihr die Vergebung durch Christus annehmen, so gilt es, von euch zu denken. Die meisten Christen haben gar kein Problem damit zu sagen, mir ist durch Jesus Christus vergeben, das ist erledigt. Aber ganz viele Christen haben ein Riesenproblem damit zu glauben, dass sie wirklich neu geworden sind. Zwischen der Annahme der Vergebung und der Annahme der Erneuerung unseres Lebens besteht kein Unterschied. Beides ist völlig und total von Christus und dem Heiligen Geist abhängig. Und deswegen ist dieses Bild, in dem entweder oder, nicht biblisch zutreffend. Entweder oder ist nicht zutreffend, sondern durch Christus ist etwas völlig Neues geschehen. Schauen wir uns das noch in ein paar Gedanken an. Gesagt und auch gehört. Wir hören manches, aber nicht immer ist es so, dass wir das Gehörte oder das Gesagte auch wirklich gehört haben. Das kennen wir von Kindern, denen sagt man irgendwas, aber gehört und nicht gehört. Das kennt man aber auch in Ehen, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, gewisse Hörschwierigkeiten hat man. Es gibt auch das gewollt getarnte Überhören. Ach, habe ich gar nicht gehört. Mensch, tut mir ganz leid, Schatz, habe ich nicht mitgekriegt. So etwas gibt es auch im geistlichen Leben, also im Leben mit Gott. Es hat einen Nachklang, wenn wir das trinken und davon nehmen, wenn wir uns in der Schuld aufhalten, dann wird unser Leben davon bestimmt, belastet, schwierig, kompliziert. Sünde ist unglaublich kompliziert, aber Gott ist ganz einfach. Gottes Vergebung hat alle Schuld von dir genommen und ausgelöscht. Und deswegen wirkt sich unsere Sünde nicht mehr belastend auf unsere Christusbeziehung aus. Aber entspricht das unserer subjektiven Empfindung? Nein, denn unser Gewissen verklagt uns immer wieder. Paulus sagt, darum halte dich an die Fakten. Deine Gefühle, dein Gewissen, das mag dir immer wieder Probleme bereiten, aber halte dich an die Fakten. Gott ist nicht so wankelmütig und unbeständig, wie ihr es seid. Was der Vater in der Taufe uns zugesagt hat, das hält er ganz sicher. Vergeben ist vergeben und bei Gott tatsächlich auch vergessen. Gott taucht deiner Sünde nicht nochmal hinterher und sagt, ja, aber da war noch was, habe ich dir zwar vergeben, aber da muss ich jetzt doch nochmal mit dir drüber reden. Gott taucht deiner Sünde nicht hinterher. Und wenn du ihn um Vergebung deiner Schuld bittest, ist das ein sehr heiliger Akt. Nicht mal so nebenher, ich mache das mal gerade, bitte vergib mir, wuff, weiter. Sondern es ist ein heiliges Geschehen, weil Gott sich durch seinen Sohn ganz und gar darauf eingelassen hat, dir zu vergeben. Und unseren Treuebruch, deinen Treuebruch trägt dir Christus nicht nach. Die Sünde ist ausgelöscht, weil wir auf den Opfertod seines Sohnes schauen. Das Blut Jesu wäscht rein von all unserer Schuld, heißt es in einem alten Lied. Mit dem Glauben und der Taufe hat also etwas ganz Neues begonnen. Und die Übermacht der Gnade zeigt sich darin, dass Jesu Tod und Auferstehung alles verändert hatte. Das ganze Wasser hat sich dadurch verfärbt. Nicht nur ein Teil davon, sondern das Ganze ist verändert. Christus in uns durchdringt dich ganz und gar. Es gibt keine Bereiche im Leben des Christen, die von dieser Gnade, dem Zuspruch des Evangeliums ausgespart sind. Und deswegen gibt es auch keine Bereiche, die unberührt sind von der Liebe Gottes und seiner verändernden Kraft. Das haben wir gehört, aber haben wir es auch verstanden? Was Gottes Macht an Jesus durch dessen Auferweckung gewirkt hat, mit derselben Macht, sagt Paulus, wirkt er in unserem Leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So wie Gott den toten Christus nach 3 Tagen auferweckt hat zum Leben, mit dieser Kraft wirkt er in deinem Leben. Und da merken wir, jetzt haben wir irgendwie einen Knoten im Kopf. Wir sagen, das kann doch gar nicht sein, dieselbe Kraft, die einen Toten auferweckt in meinem Leben. Ja, sagt Paulus, so ist das. Gottes Freispruch bewirkt fortgesetzten Rechtsbruch keinesfalls. Für den Juden steht außer Zweifel, dass wer Gottes Gebote befolgt, in den Himmel kommt. Und wer das in Frage stellt, und das tut Paulus, landet in Gesetzlosigkeit. Für sie ist deswegen der Paulus ein schlimmer Verführer. Und für manche Christen ist dieses Evangelium der Gnade auch eine Verführungsbotschaft. Weil dahinter der Gedanke steht, wenn wir so von der Gnade leben und so viel davon sprechen, dann tut am Ende jeder, was er will. Und Paulus hält dagegen, das Verhältnis eines getauften Christen zu Gott ist ein völlig anderes Verhältnis. Was ganz klar zu sein scheint in unserem Leben, nämlich, dass wir uns immer und immer wieder gegen Gottes Sehnen und Wollen auflehnen, das ist keineswegs so klar. Im Gegenteil, seitdem Jesus in dein Leben hineingekommen ist, sieht die Sache völlig anders aus. Die Farbe hat sich gänzlich verändert und so wird die Beziehung zu Christus nach der Taufe nie wieder so sein wie zuvor. Birg dafür deine Treue, birg dafür dein Gehorsam, dein Pflichtbewusstsein. Nein, dafür birgt Gottes Treue und seine Liebe dir gegenüber. Das lesen wir in dem Vers 4. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters zum Tod erweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt. Es ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und das ist der springende Punkt in der Verkündigung des Evangeliums, dogmatisch gesprochen zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Erlösung durch Christus und ein neues Leben in der Kraft seines Geistes. Beides gehört unmittelbar zusammen. Beides kann man nicht auseinanderreißen. Aber die Botschaft beginnt immer mit der Verkündigung der Rechtfertigung, der Erlösung durch Christus. So ist dir ein neues Leben geschenkt, so sollst du auch darin leben. Rechtfertigung und Heiligung. Luther sagte, Luther hat gesprochen von der gottlosen linken Hand und der gottlosen rechten Hand. Was hat er damit gemeint? Er sagt, der gottlosen linken Hand, das sind die Menschen, die so ganz grob sünden, das sind die, die so richtig übel drauf sind. Die also auf dem Parkplatz zurücksetzen, donnern in deine Tür und sagen, hey Baby, mir ist vergeben, tschüss. Das sind die ganz üblen Typen. Das sind die Christen, sagt Paulus, der linken Hand. Und es gibt die der rechten Hand. Und er sagt, das sind die Sünder der feinen Selbstgefälligkeit. Der Menschen, die geistlich hochmütig sind. Die Menschen, die Christen der frommen Selbstzufriedenheit. Und Martin Luther sagt, beide haben die Gnade Gottes nicht begriffen in der Tiefe ihres Herzens. Die Selbstgefälligen nicht und die sich für so richtig christlich halten und die anderen eben nicht. Und eben diese groben Sünder, die Dinge machen, von denen jeder sagt, das geht nun gar nicht. Verstanden und auch einverstanden, angenommen, wir haben das jetzt verstanden, was der Paulus hier sagt. Dann ist wichtig, dass wir im Glauben verstehen, Paulus knüpft beim Wissen an. Trauen wir unserem Gefühl, unseren Erinnerungen, folgen wir unseren Zweifeln? Hören wir auf die Stimme der Versuchung, werden wir keinen Glauben finden? Ich denke, es gibt sehr viele Christen, die so leben.
Wir hören immer auf unsere Gefühle, auf unsere Erinnerungen. Wir machen uns selber schlecht vor Gott und jeder von uns weiß, wo er gesündigt hat. Wie viele junge Menschen plagen sich damit? Da gibt es diese klebrigen Wiederholungssünden. Und wir hängen daran fest, dem einen dies, dem anderen das. Und wir kommen nicht davon los. Weshalb? Weil wir unseren Gefühlen vertrauen und dem verklagenden Gewissen. Aber wir sollen hören aufs Evangelium, das uns freispricht und die Kraft Gottes verheißt. Erinnern wir uns also, kann der Kopf unserer Seele aufhelfen und unserem Glauben stützen? Es gibt ja unter Christen erstaunlich viel gesetzliches Wesen. Das bedeutet, Christsein bedeutet eine bestimmte Form von Verhaltensweisen. Wer so tut, der ist Christ. Nein. Sondern wer sich auf Christus verlässt, der ist ein Christ und daraus wird folgen, dass dies geschieht und das wird sein Leben verändern. Wir müssen sehr aufpassen, dass aus Christus nicht wieder ein Mose wird, ein neuer Gesetzgeber. Die Kinder haben das eben uns ja gezeigt. Am Anfang gab Gott dem Menschen seine Gesetzesgebotetafeln. Und Paulus hat es sehr deutlich gesagt in den ersten Kapiteln, der Wille und das Gebot Gottes ist weiterhin in Kraft. Aber Christus ist jetzt nicht noch quasi so das Additiv dazu und das Gesetz bleibt aber in Gültigkeit zu unserer Rechtfertigung. Nein, sondern das Gesetz bleibt in Gültigkeit, weil es den Willen Gottes ausdrückt, aber nicht, weil es dich in den Himmel bringt oder mich. Nur wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann geschieht etwas in uns durch den Heiligen Geist. Und dies scheint mir der Schlüssel und das Zentrum christlichen Glaubens sein und befreiter Nachfolge. Wir stehen eben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben in der Kraft dieses Geistes. Aus dem Wissen, was an Christus geschehen ist und durch ihn, sind wir aufgefordert, das für bare Münze zu nehmen. Ihr seid tot für die Sünde, aber lebt für Gott. Erklär dich damit innerlich einverstanden. Stell das nicht immer wieder in Frage, sondern sag, so ist es. Das verändert dein ganzes Leben. Jeder von uns ist mal versucht, nach dem Apfel zu greifen. Natürlich. Und dann kann ich mich dreimal um mich selber drehen und sagen, wow, wie fühle ich mich denn gerade? Nö, jetzt nehme ich den mal. Und danach wieder einen Schluck Gnade. Das ist doch ein völlig unbefriedigendes geistliches Leben. Da steckt doch keine Kraft drin. Das können wir selber schon nicht mehr ernst nehmen. Aber ich kann auch ganz anders denken. Ich kann nämlich, so hat es Martin Luther gesagt, der Sünde der Versuchung widersprechen. Und zwar nicht in der eigenen Tugend, dass ich sage, ich mache das nicht, denn ich bin ja ein ganz Lieber. Sondern in der Anrufung des Geistes Gottes, der mir die Kraft dazu gibt. Ich kann also sagen, im Namen des Herrn, dieser Versuchung will ich nicht folgen und ich bitte dich, das zu üben. Wenn du merkst, dass dir ein roter Apfel vor Augen gehalten wird, dann sag, im Namen Gottes, des Herrn, widerstehe ich dieser Versuchung. Und in dem Moment hat sich alles gewandelt, wo dies in Glauben geschieht. Und dann stehe ich länger vor dem roten Apfel und sage, den gucke ich mir jetzt doch mal an, könnte ja doch vielleicht schmecken. Ne? Sondern dann geh. Dann verlass diesen Ort der Versuchung. Dann verlass die Internetseite X. Dann geh heraus aus dem Streit Z. Dann löse dich von deinem Neid. Auch dem kannst du widerstehen und widersprechen. Aber in der Kraft Gottes tu das bitte und nicht aufgrund deiner eigenen Tugendhaftigkeit. Wenn wir so tun und leben, dann leben wir, was Paulus hier sagt. Halte dich dafür. Glaube das. Nimm das für bare Münze. Halt das nicht für irgendeinen Trick. Luther hat gesagt, der eigenen Gerechtigkeit überdrüssig atmen wir auf in der Gerechtigkeit Christi. Ein toller Satz. Der eigenen Gerechtigkeit überdrüssig atmen wir auf in der Gerechtigkeit Christi. Das ist neue Schöpfung. Das Herrschaftsverhältnis der Sünde über deinem Leben ist definitiv zu Ende. Und das hast nicht du gemacht, sondern das hast Christus gemacht und er wirkt es in dir. Hier geht es zentral um Glaube, wirklich um Glaube, um ein Dafürhalten, so wie du glaubst und dafür hältst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Einen Beweis, dass dir dadurch die Sünde vergeben ist, hast du nicht. Aber du hast Glaube geschenkt durch den Heiligen Geist. Und genauso ist es mit der Heiligung. Ein Beweis, dass das funktioniert, haben wir nicht. Aber du erfährst es, indem du dich darauf einlässt und es tust. Paulus sagt, die Macht des Befehlsgebers ist mit dem Tod des Adressaten entmachtet. Wenn du also mit Christus gestorben bist, dann hat dir die Sünde nichts mehr zu befehlen. Denn einem toten Hund kann man ja nun nichts mehr sagen. Nicht kein Mensch stellt sich vor seinen Dackel, der abgenippelt, wollte ich sagen. Also der verstorbene Hund, da stellt sich doch keiner vor und sagt, nun Hund, steh wieder auf. Und so sagt Paulus, denke über dich, du bist wie ein toter Köter. Vielleicht hilft dir dieses Bild. Und vor einem toten Köter stellt man sich nicht hin und sagt, Mensch, du bist ja quicklebendig. Nein, wer gestorben ist mit Christus, der ist gestorben. Das Glaube, das Erfasse im Glauben, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das bringt uns zu dem letzten Vers 11. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Dann sind wir einverstanden und dann finden wir zur Umsetzung dessen, dass wir tatsächlich in einem neuen Leben leben. Die Moleküle sind nicht mehr auseinanderzubringen. Das bringt kein Mensch dieser Welt mehr fertig. Und keine Schuld und keine Sünde und keine Versuchung dieser Welt bringt dich als getauften Christen mit Jesus wieder auseinander, wenn du dich an ihn hältst und ihm sagst, Herr, darauf verlasse ich mich. Du hast von meinem Leben Besitz ergriffen. Du bist hineingekommen, das glaube ich und in der Kraft deines Geistes widerstehe ich den Versuchungen dieser Welt. Und dazu segne uns alle Gott, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.
Wir wollen noch einmal gemeinsam singen. Ich weiß, dass ich bei der Auswahl des nächsten Liedes nicht so im Mainstream der modernen Anbetungsmusik mich bewege, aber ich habe mich mal ganz bewusst für einen alten Choral entschieden, weil mir der Text so gut gefallen hat. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Wir singen die angezeigten Strophen und sammeln dabei die Kollekte ein. Ja, wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Noch ein paar Hinweise auf die Veranstaltungen in dieser Woche und in der kommenden Zeit. Vieles findet ihr auf eurem Gottesdienstmanuskript auf der Rückseite. Ein paar Dinge will ich aber hervorheben. Wir haben heute Morgen Gottesdienst gefeiert als Gottes große Familie. Und ja, als diese große Familie nehmen wir auch teil an dem Leiden und an den Freuden jeder einzelnen Familienmitglieder. Und so könnt ihr lesen, dass wir uns in dieser Woche besonders freuen dürfen, nämlich über zwei Hochzeiten, die stattfinden. Vier junge Menschen wollen ja, sich das Ja-Wort geben, sind Gemeindemitglieder. Am Freitag heiraten Laila Haddad und Firas Arschid und am Samstag Danja Kräuter, geborene Ine und Andi Kräuter. Ja, und wir wünschen euch als Gemeinde, behaltet in den nächsten Tagen die nötige Ruhe für alle Vorbereitungen. Es wird stressig, das wissen wir, oder das wissen ganz viele hier unter uns. Die haben das nämlich schon hinter sich. Aber wir möchten euch auch Gottes Segen mit auf den Weg geben. Gottes Segen für eure gemeinsame Zukunft, alle eure Pläne und natürlich ganz naheliegend jetzt für die Feierlichkeiten, die ihr sowohl am Freitag oder am Samstag habt. Gott segne euch. Ja, und manchmal ist auch Leid sehr dicht an einer Gemeinde dran. Und da möchte ich Arne bitten, dass er uns kurz etwas von Esther Knappers-Busch übermittelt.
Ja, der eine oder andere wird sie noch kennen. Esther Knappers-Busch, eins unserer ältesten Gemeindemitglieder, kam ganz regelmäßig früher hier in den Gottesdienst. Eine ganz liebe Frau mit einem intensiven Glauben, von dem sie immer wieder in dem Heim, in dem sie auch lebt, Zeugnis gibt und spricht. Jetzt hat uns die Tochter darüber informiert, dass Esther einen Schlaganfall erlitten hat. Das finden wir natürlich traurig. Sie liegt im Hüttenhospital und in diesem Alter und überhaupt ein Schlaganfall ist eine ernsthafte Erkrankung. Wer Esther besuchen will, stelle sich darauf ein. Erstmal finden wir es gut, wenn sie Besuch bekommt. Auch die Tochter ist dafür. Aber stellt euch dann darauf ein, dass es Esther sehr schwer fällt, zu sprechen und sich verständlich zu machen. Aber eure Anwesenheit und vielleicht der Zuspruch eines Bibelwortes, das kann ihr eine ganz starke Ermutigung und ein Trost sein. Ich möchte kurz für Esther beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben heute Morgen von deiner Kraft gehört, die unser Leben verändert. Von der Kraft, die selbst den Tod überwindet. Von deiner Kraft des Heiligen Geistes, der uns tröstet in aller Trübsal. Uns ermutigt und stärkt. Und darum bitten wir dich, Geist Gottes, komm du zu der Esther, wo ihr Gehirn diesen Schlaganfall erlitten hat und damit sie im Zentrum ihres Denkens und Seins. Danke, Herr, dass wir bei dir und zu dir gehören, nicht weil unser Gehirn komplett funktioniert, sondern weil du der Christus bist. Darüber loben wir dich und bitten dich für Esther um deine Barmherzigkeit. Amen. Nehmt den Platz.
Ja, auch am nächsten Sonntag haben wir einen Gottesdienst. Es ist ja Pfingsten. Der Gottesdienst wird mit Abendmahl sein und soweit ich weiß auch mit einer Kindersegnung. Dann hat mich Rolf nochmal gebeten, eine Info anzusagen. Und zwar ist ja am 4. Juni die Veranstaltung Körne blüht auf. Und hinten am Infopoint, am Infotisch, liegen Listen aus. Wer mitarbeiten möchte, kann sich dort eintragen. Es werden noch reichlich Helfer benötigt. Und dann bitte ich noch einmal Claudia Rohlfink nach vorne, eine Ansage in eigener Sache für diese Gemeinde.
Ein Thema, das mich als Referentin für Kindergottesdienst auch ständig beschäftigt und was mir angetragen wird, ist, wir haben immer Schwierigkeiten, Mitarbeiter für einen Kindergottesdienst zu finden, wo ich dann sagen muss, ja, das kenne ich. Das Problem habe ich in meiner eigenen Gemeinde auch. Es ist wieder Sommerzeit, es ist wieder der Wechsel für die Mitarbeiter dran, sich zu überlegen, möchte ich weiter mitmachen oder nicht. Und wir stehen wieder im neuen Schuljahr davor, viele neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ich habe keine Lust, euch jetzt eine Liste zu präsentieren, sondern stehe so ein bisschen vor der Frage, warum ist das eigentlich hier so mühsam, warum ist es in anderen Gemeinden so mühsam, wo Gott uns einen ziemlich genialen Auftrag gegeben hat, in die junge Generation zu investieren. Das könnt ihr unter anderem im Psalm 78 wiederfinden.
Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Ihr habt vorhin einen Teil der jungen Generation hier gesehen, die Kinder des Schulkindergottesdienstes, was sie auf der Freizeit erlebt haben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als gesamte Gemeinde ins Gebet gehen und einfach dafür beten, neue Mitarbeiter für den Kindergottesdienst, aber auch für den biblischen Unterricht zu gewinnen. Dass das, was es immer so mühsam macht, sei es Gegenwind, seien Steine, die uns in den Weg gelegt werden, diesen Auftrag wahrzunehmen, dass das ausgeräumt wird und dass Gott ja auch euch, jeden Einzelnen, einfach fragt, hey, ist es dran, in die junge Generation zu investieren? Ich muss nicht perfekt Musiker, Allrounder sein, die biblische Geschichte erzählen, das ganze Programm alleine schmeißen, sondern im Kindergottesdienst ist es so, dass wir gabenorientiert arbeiten und im biblischen Unterricht macht ihr euch auch gemeinsam mit den Teens auf den Weg, Gottes Wort zu entdecken, die Schätze der Bibel und die Jugendlichen zu begleiten, sie in ihrem Weg mit Jesus. Ich möchte euch echt ermutigen, denkt drüber nach, bin ich vielleicht selber bereit, mich in die junge Generation auch sonntagmorgens zu einer ungünstigen Dienstzeit zu investieren. Aber wenn ich mir bewusst mache, hey, ich kann mit den Kindern zusammen Gottesdienst feiern, sie loben, mit ihnen zusammen Gott anbeten und mich gemeinsam mit ihnen auf den Weg machen, ja, Gottes Liebe zu entdecken und weiterzugeben, so wie wir es vorhin auch hier gesehen haben, ist auch eigentlich cool. Dann ist es nicht Dienst und Belastung, sondern jo, alle 3 Wochen bin ich einfach mal eine Etage höher, kann mit ganz vielen kleinen, großen Leuten zusammen Gottesdienst feiern und ja, sie einfach prägen mit dem, was Gott uns auf den Weg gemacht, ergeben hat. Wirklich Zeugen seiner Liebe zu sein. Das ist eine große Verantwortung, die wir als Gemeinde haben. Und ich wünsche mir, dass wir nicht immer als Bittsteller stehen müssen, so, wir brauchen wieder ganz viele Mitarbeiter, sondern hey, uns als Gemeinde ist es ein Anliegen, in die junge Generation zu investieren, es ihnen zu ermöglichen, selber in der Schule, in ihrer Freizeit, dort, wo sie sind, Gottes Liebe weiterzugeben, anders zu sein als all die anderen Kinder, die Gott noch nicht kennen. Dafür lade ich euch ein, mitzubeten, aber auch selber euch die Frage zu stellen und mir vielleicht auch möglichst viele Antworten zu geben.
Ja, Claudia hat diesen roten Faden gesponnen. Ich nehme den nochmal auf. Mit dem Kindergottesdienst ist ja nicht sozusagen alles vorbei, sondern sie hat eben den Begriff biblischer Unterricht schon gesagt. Auch das ist etwas, was wir jeden Sonntag hier haben in der Gemeinde, und zwar für die 12-jährigen Kinder oder ab 12 Jahre oder die sich in der 7. Klasse befinden. Und die Anmeldung für diesen biblischen Unterricht nach den Sommerferien für den Jahrgang 2016 bis 18, die sind jetzt eröffnet. Und ihr seht meine E-Mail-Adresse dahinter, also wer Fragen hat oder nochmal Informationen braucht, kann sich gerne bei mir melden. Aber auch da ist es so, dass wir zurzeit Mitarbeiter suchen und ja, ihr könnt einfach mal reinschnuppern, reinriechen, wie das so ist, was wir mit den Teens machen, und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, dann noch ein Hinweis, gleich im Anschluss an den Gottesdienst sitzen hier Menschen, die gerne mit euch und für euch beten. Wer da Bedarf hat, nehmt dies in Anspruch. Es ist wirklich eine gute Sache. Ja, und dann bitte ich euch noch einmal kurz aufzustehen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Und ich habe einen Liedvers ausgesucht, ja, der mich schon seit Jahren begleitet und der mir immer wieder Trost, ja, und Mut macht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und so segne euch, so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch eine gesegnete und behütete Woche.